Im Johannesevangelium, Kapitel 15, lese ich die Verse 11 bis 15. Jesus spricht: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Liebe Gemeinde, die Fähigkeit, sich im Leben und am Leben zu freuen, ist unlösbar verbunden mit den Erfahrungen, die wir mit dem Gehorsam gemacht haben. Gehorsam und Lebensfreude haben einen tieferen Zusammenhang. Man kann diese Erfahrungen nicht so einfach auf einen Nenner bringen und beispielsweise sagen, ich musste gehorchen, und ein anderer sagt, ich musste zu Hause nicht gehorchen. So einfach ist es nicht. Jeder musste gehorchen und muss es noch heute. Es geht vielmehr um die Art und Weise, wie wir den Gehorsam kennengelernt haben, was wir mit Gehorsam erlebt haben und wie wir es erlebt haben. Dabei hat schon allein dieses Wort auf jeden von uns wahrscheinlich eine unterschiedliche Wirkung, einen unterschiedlichen Klang. Ich weiß nicht, ob das Wort Gehorsam bei manchem von uns hellen Jubel auslöst, wenn er das Wort hört. Oder vielleicht doch eher augenblicklichen inneren Widerstand und Skepsis. Zwei Ausdrücke erscheinen mir kennzeichnend. Es ist das Wort gehorchen müssen, so sagen wir und hören wir oft, gehorchen müssen. Und das andere, Glaubensgehorsam. Das heißt, in unserem Bewusstsein ist Gehorsam stark verbunden mit Müssen, mit Zwang. Und, das ist das Zweite, eben dieses Müssen, dieser Zwang, wird scheinbar direkt mit hineingenommen in das Gottesverhältnis und wird dort sogar noch verstärkt. In einer leichten Abwandlung des Wortes aus 1. Mose 4 hören wir darum in unserem Herzen, wenn du gehorsam bist, spricht der Herr, dann bist du mir angenehm. Ich weiß, dass Menschen in verantwortungsvollen Positionen im Leben, die täglich viele Entscheidungen treffen müssen, manchmal seufzend sagen, ach, wenn ich doch nur gehorchen dürfte und nicht ständig anderen Menschen Anweisungen erteilen müsste. Solche Leute erleben den Militärdienst vielleicht als eine Erholung. Denn dort bekommt man alles gesagt, was man tun muss. Man muss nicht so viel denken, man muss nicht viel entscheiden, sei denn natürlich, man ist auch dort wieder Offizier. Aber vielleicht liegt da eine Täuschung zugrunde. Denn diese Erholung hört schnell auf, wenn der Gehorsam, der verlangt wird, in die innere Sphäre der Persönlichkeit eindringt. Und es verhält sich im Glauben nicht anders. Das Bedürfnis mancher Leute, Gott zu gehorchen, ist nicht weit entfernt von einer Flucht aus der ermüdenden Verantwortung, im Leben ständig moralische Entscheidungen treffen zu müssen. Und herausfinden müssen, was gut, was böse, was richtig, was falsch ist. Solange dieser Glaubensgehorsam, dieser Gottesgehorsam, dieser Gesetzes, den göttlichen Gesetzen gehorchende Einstellung, nicht den Persönlichkeitskern erreicht, ist der Glaube angenehm. Es ist angenehm, wenn Gott uns sagt, das ist gut und das ist böse und wir müssen nicht viel drüber nachdenken. Aber wenn man anfängt, drüber nachzudenken, dann wird Glauben immer schwieriger. Und auch Gehorchen immer schwieriger. Denn wenn der Glaube in die inneren Bereiche der Person eindringt, tiefer eindringt in den Kern der Persönlichkeit, dann wird er problematischer. Jesus gebraucht in unserem Text das Wort Gehorsam nicht. Aber der zentrale Satz, der uns den Schlüssel gibt für das Verhältnis zu ihm, hat den Gehorsam zum Inhalt. Er sagt nämlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, was ich euch gebiete. Wir könnten das nicht so sagen. Freundschaft ist für uns doch nicht, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Wer hat solche Freundschaftsverhältnisse? Vielleicht Kinder, die noch in der naiven Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen leben, die machen das so. Der ist mein Freund, der macht, was ich ihm sage. Und wenn du nicht mehr machst, was ich sage, dann bist du mein Freund nicht mehr. Aber als Erwachsene können wir es so nicht sagen. Das ist doch nicht Freundschaft, das ist Abhängigkeit, das ist Sklaverei, das ist Knechtschaft, das ist eine Zumutung. Wir müssen also unser Verhältnis zum Gehorsam noch einmal näher anschauen. Gehorsam ist in allen Lebensphasen unerlässlich, von der Kindheit bis zum Tod. Gehorsam ist nicht einfach beschränkt auf Kinder. Nach dem Motto, Kinder müssen gehorchen. Wer das so sagt, meint vielleicht etwas Richtiges. Aber er sagt es falsch und er erweckt einen falschen Eindruck und er setzt falsche Maßstäbe. Denn wenn Kinder den Eindruck bekommen, nur sie müssten gehorchen, Erwachsene hingegen dürften nachher tun, was sie wollen, dann stimmt etwas in unserer Erziehung nicht. Dann ist das Bild, das wir vom Leben vermitteln, falsch. Vielleicht vermitteln wir auch ein Bild von einem widerwillig, unwillig gehorchen müssenden Erwachsenen, dem Chef gegenüber, dem Staat gegenüber, und vermitteln dem Kind den Eindruck, du musst gehorchen, auch wenn du nicht willst, ich muss auch gehorchen, ich will auch nicht. Dann werden unsere Kinder als nächste Generation versuchen, diese Autoritäten zu stürzen, um frei zu sein. Was wir nämlich noch hinnehmen, resigniert vielleicht, wir müssen gehorchen, legen sie uns aus als Schwäche, und vielleicht stimmt es auch, und als Bequemlichkeit, und vielleicht stimmt es auch. Und sie werden, so glauben sie jedenfalls, nicht so schwach sein und nicht so bequem, um die Freiheit zu erlangen. Es gibt ein unterschiedliches Verhältnis zum Gehorsam. Das ist der zweite Schwerpunkt. Der erste war, Gehorsam ist unerlässlich in allen Abschnitten des Lebens, von der Kindheit bis zum zum Tod. Der zweite ist, es gibt zu diesem unerlässlichen Gehorsam ein unterschiedliches Verhältnis. Ich versuche, es vereinfacht zu sagen, ein reifes Verhältnis und ein unreifes. Natürlich gibt es dazwischen unzählige Stufen und Übergänge, fast unmerkliche Übergänge. Und jeder von uns, der erlebt hat, was ein reifer Gehorsam ist, fällt auch immer wieder in ein unreifes Verhältnis zurück, gelegentlich. Das unreife Verhältnis ist gekennzeichnet durch Aufbegehren, Widerwillen und das Gefühl, wenn ich gehorche, dann nimmt man mir etwas. Man beraubt mich des Lebens und seiner Freude und der Freiheiten. Gehorsam, als man verfügt über mich und steckt mich in ein Gefängnis. Man erniedrigt mich, man entwürdigt mich. Ich muss gehorchen, zähneknirschend. Aber wenn ich könnte, dann würde ich dieses Gefängnis sprengen. Aber ich kann ja nicht. Ich bin finanziell abhängig, vielleicht. Ich bin innerlich, seelisch abhängig, das ist noch viel, viel schlimmer. Ich möchte nicht gehorchen, aber immer wenn der andere was sagt, dann muss ich es tun. Ein unreifes Verhältnis zum Gehorsam ist auch die Anpassung. An ein solches Abhängigkeitsverhältnis, wie auch immer das gestaltet sein mag, dieses Hinnehmen als etwas Unveränderliches, dass ich gehorchen muss. Natürlich, dadurch kann man im Gegensatz zu dem Widerwilligen sich Freude holen, sich einen begrenzten Raum der Lebensfreude verschaffen. Man gehorcht und sucht die Lücken, wo man nicht gehorchen muss. Und da genießt man. Das ist kennzeichnend wiederum auch in der Gottesbeziehung vieler Menschen. Sie suchen in den Weisungen Gottes die Lücken, wo der göttliche Gesetzgeber nichts ausgesagt hat, zumindest nichts Direktes, und suchen dort, wo keine Verbote stehen, das Leben zu genießen. Bedauernswert natürlich die Menschen, die einem lückenlosen Gebot Gottes gegenüberstehen. Wenn aber solche Menschen, die sich anpassen in ihrem Glauben und hinnehmen, dass man halt gehorchen muss, geweckt werden, wenn sie in eine solche Emanzipationswelle kommen, wenn man ihnen bewusst macht, was das heißt, dann werden sie unzufrieden. Und wenn sie dann schon älter sind, das müssen sie wohl sein, um sich angepasst zu haben, oder jedenfalls einigermaßen in der Mitte des Lebens stehen, dann sind sie unzufrieden und finden, sie haben das Leben versäumt. Und dieses Gottesverhältnis und dieser Glaubensgehorsam hat sie um die Lebensfreude und den Lebensgewinn gebracht. Dann geschieht es manchmal, dass sie für den Rest ihres Lebens kämpfen gegen Windmühlen. Dann wollen sie sich befreien aus diesem Gehorsam und verbrauchen damit den Rest ihrer Lebensfreude. Sie gehorchen vielleicht nicht mehr so einfach im Glauben, aber sie sind auch nicht mehr so glücklich wie früher. Als es noch so einfach war, zu glauben und zu gehorchen. Der reife Gehorsam ist gekennzeichnet durch Einsicht in Notwendigkeiten. Er ist ein überprüfter Gehorsam und er wächst aus einer bewussten Beziehung. Eine Beziehung, die einen Wert in sich hat. Der reife Gehorsam gehorcht in einer bewussten Anerkennung von Autoritäten. Ich gebe diese Autorität, die Ehre, das Verfügungsrecht, höre auf ihn. Er unterscheidet sich durch von den anderen Gehorsamsverhältnissen durch diese Art und durch das Verhältnis, das er zu der Autorität hat, der er gehorcht. Dabei werden Sie merken, dass es in diesen Anerkennungen und bewussten Gehorsamsverhältnisse beträchtliche Unterschiede gibt. Ein Polizist auf einer Straßenkreuzung erwartet von uns, dass wir auf sein Handzeichen hin anhalten und auf ein weiteres Handzeichen hin weiterfahren. Aber er erwartet nicht, dass wir ihn lieben. Gott gehorchen wiederum heißt nicht einfach in einem Warenhaus nichts heimlich in die Tasche stecken. Eine Polizeipatrouille erwartet keinen persönlichen Gehorsam, sondern sie erwartet, dass ich mich an die Straßenverkehrsverordnungen halte. Ganz allgemein, auch wenn sie nur dasteht. Und interessant, das alleine wirkt ja oft schon. Wenn ich ein Polizeiauto sehe. Erster Blick auf den Tachometer. Der Vorgesetzte im Beruf lässt es meine Sorge sein, ob ich zu schnell fahre und gebüßt werde. Aber er erwartet, dass ich seine Arbeitsanweisungen ausführe. Viele Menschen kommen in ihrem Gottesverhältnis nicht davon los, ein Gehorsamsverhältnis zu haben, wie gegenüber der Polizei, dem Arbeitgeber, dem Staat, Vater und Mutter und am besten gerade alles zusammen. Gott ist für sie die Vereinigung aller dieser Autoritäten und dann eine Mischung davon in ihrem Bewusstsein. Einfach total. Aber dieses Gottes- und Glaubensverhältnis ist ein unreifes Glaubensverhältnis. Und die Macht der Religion beruht weitgehend auf einem unreifen Verhältnis des Einzelnen zum Gehorsam. Dadurch gewinnt sie Einfluss auf das Verhalten der Menschen und bringt sie dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würden und tun wollten. Und das Dritte, zum Gehorsam gehört ein handlungsfähiges Ich. Es hat keinen Sinn, einem Zweijährigen zu sagen, da hast du 100 Franken, kauf dir deine Windeln selbst. Es hat auch keinen Sinn, einem 90-Jährigen zu sagen, bereite dich auf die Winterolympiade im Skispringen vor. Oder zu einem Automechaniker zu sagen, machen Sie diese Blinddarmoperation. Gehorsam erfordert in der Beziehung ein handlungsfähiges Ich. Einen Gehorsam zu erwarten, in etwas, was ein Mensch nicht erbringen kann, ist sinnlos. Und darüber einen Druck auf seine Persönlichkeit auszuüben, ist gemein und ungöttlich. Es ist darum absurd zu glauben, Gott erwarte von uns einen Gehorsam in Bereichen, in denen wir ihn nicht erbringen können. Die Unmöglichkeitsvorstellung darin, die manche als Glaube propagieren, ist Unsinn. Und ungöttlich. Der Gehorsam muss im Bereich eines handlungsfähigen Ich liegen. Aber dieses Ich kommt eben nicht fertig auf die Welt. Es wird gebildet. Im Lauf der Kindheit, der Jugend. Und seit wir den Begriff der Erwachsenenbildung kennen, sollte es zum Allgemeingut gehören, dass diese Bildung des Ich weitergeht. Und auch der Erwachsene nicht fertig ist. sondern dass sich dieses Ich weiterbildet bis zum Tod. Jesus fördert dieses handlungsfähige Ich durch seine Beziehung. Und im Gegensatz zu eben dem, was ich unter Religion verstehe, hier die Weisung einer Autorität und hier der zu gehorchende Mensch, der Gehorsam erbringen muss, baut Jesus eine Beziehung auf. Und in dieser Beziehung anerkennt er eine Tatsache, nämlich Abhängigkeitsverhältnisse und die entsprechende Einstellung. Das, was wir in seinem Wort als Knecht, als Sklave bezeichnet. Er weiß, dass das eine Tatsache ist, ob berechtigt oder nicht, ob die Tatsache, dass wir Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen und im Bewusstsein eines Abhängigkeitsverhältnisses leben, in vielfältiger Art, dass wir sehr begrenzt sind in unserem handlungsfähigen Ich und darum auch ein unreifes Verhältnis zum Gehorsam haben. Natürlich sagen sie einem kleinen Kind mit Nachdruck und verlangen von ihm, indem sie es in die Gefahren des Lebens einführen, das darfst du nicht tun. Und sie wissen genau, dass sie immer noch nicht verhindern können, dass das Kind versucht, diese Grenze des Gebotes zu überschreiten, um die Erfahrung zu machen, ob das auch stimmt, was ihm da verboten wird. Und wir wissen, so tragisch das ist, dass Kinder unwissentlich eben in der noch nicht gewonnenen Fähigkeit eines handlungsfähigen Ichs in diesem Leben zu Tode kommen, weil sie Grenzen überschreiten und das Leben anerkennt, das eben nicht. Es gibt Situationen, die lebensbedrohend sind, ohne Zweifel, und wo der Gehorsam bedeutet, du wirst leben, und der Ungehorsam bedeuten kann, du wirst sterben. Dennoch, auf die Dauer kann sich kein Mensch aus Angst in diesem Leben verhalten und behaupten. Er braucht ein einsichtiges Herz. Um leben zu können, brauchen wir ein reifes Verhältnis zum Gehorsam. Und damit erzieht uns Jesus nicht einfach für den Himmel oder für die Kirche oder für ein heimliches, religiöses Gottesverhältnis, sondern sein Wort erzieht uns für das Leben. Im vollen Sinne und in allen Bereichen. Einmal, er führt uns ein in die Notwendigkeit des Gehorsams in allen Lebensaltern. Das Zweite, er zeigt uns, dass dieses Gehorsamsverhältnis ein reifes Verhältnis werden soll. Und das Dritte, er fördert dieses handlungsfähige Ich in uns, in seiner persönlichen Beziehung und Lebenshingabe. Und das ist sein Geheimnis. Dass er uns darin eben die Freude wünscht, die ganze und vollkommene Lebensfreude, ist die Einleitung zu diesem Gedanken. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Der Weg, in dem Jesus versucht, mit erwachsenen Menschen diesen Vorgang zu begleiten, ist der, dass er ihnen hilft, in ein anderes Verhältnis zu ihm zu kommen. In ein Freundschaftsverhältnis. Und Jesus begründet diesen Übergang. Er sagt, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Und um das in den früheren Bildern zu sagen, er will es auch gar nicht wissen. Es ist doch viel einfacher, wenn man gesagt bekommt, was man tun soll und nicht lange fragt, warum. Das ist doch seine Sache, das muss der Chef doch wissen. Wenn der sagt, machen, fertig. Aber ein Freund informiert. Jesus sagt, ich habe euch alles kundgetan, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft ist ein wissendes, einsichtiges, informiertes und informierendes Verhältnis. Eine Beziehung, die dem anderen Einblick gibt in die inneren Zusammenhänge. Freundschaft heißt also nicht zu sagen, ich bin so, fertig, nimm mich so, wie ich bin. Freundschaft würde heißen, siehst du, darum bin ich so, wie ich bin. Und darum handle ich so, wie ich handle. Das Geheimnis Jesu Christi war, dass er sich offenbarte über das Warum, über das Woher, über die Beweggründe, Rechenschaft gab, mitteilte. Natürlich geht es hier nicht nur um ein Wissen mit dem Kopf, sondern um ein Wissen des Herzens, um ein Offenbaren des Lebens. Und er hat in dieser Offenbarung seinen Freunden gegenüber, in dieser Mitteilung seines Herzens sein Leben für sie gegeben. Freundschaft ist ein Gebendes, eine hingebende Beziehung. Was hat Jesus von seinem Vater gehört? Was war das Charakteristikum, das in dieser Mitteilung des Lebens Freundschaft und Einsicht ermöglichte? Es war Liebe, das er gehört hat von Gott. Was er bei Gott gehört hat, war, dass Gott Liebe ist. Und was haben Sie gehört bei Gott? Was hören wir, wenn wir Gott hören? Was hören wir, wenn wir glauben, Glaubensgehorsam oder sonst etwas hören? Was klingt in uns an, wenn wir Gemeindeleben hören, Auswirkungen dieses Glaubens? Was klingt in uns an, wenn wir Menschen beten hören? Wenn wir das Wort beten hören? Jesus hat etwas von Gott gehört. Und das hat ihn, wie immer Sie theologisch denken mögen, letzten Endes zu Gottes Sohn gemacht, in seiner Funktion, in seiner Ausübung, dieses seines Lebens. Er hat gehört, dass Gott Liebe ist. In diesem Verhältnis bleiben Geheimnisse, die wir nicht durchdringen werden. Aber ohne dass er das gehört hätte, bei Gott, im Laufe seines Lebens und Menschen gesucht und gefunden hätte, denen er dieses innere Wissen in der Beziehung mitgeteilt hätte, wäre er nie Gottes Sohn gewesen. Darum auch das Liebesgebot. Er konnte ja nichts anderes sagen, als was er gehört hatte. Wir gehorchen im Glauben der Liebe. Mit einem Ich, das eben durch diese Liebe handlungsfähig gemacht wird. Den Menschen zu gebieten, sie sollten lieben, ohne sie hineinzunehmen in ein liebendes Verhältnis, ist brutal und ungöttlich. Das war das, was Jesus unterscheidet von der Religion. Das Liebesgebot ist nicht neu. Aber dass einer sagt, lieben, wie ich euch geliebt habe, das ist ein Unterschied. Und das ist neu bei ihm. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das Wort bekommt einen anderen Klang. Hier geht es nicht mehr um das Müssen. Hier geht es um das Wollen. Denn wer erfahren hat, was Liebe ist und geliebt worden ist, will lieben. Darin liegt die Freude des Lebens, dass ein Mensch tun kann, was er tun will. Und dass er tun kann, was zu wollen, er sich in seinem Innern entschlossen hat. darin liegt die Qual des Lebens. Dass ein Mensch das, was er tun will, nicht oder nur begrenzt tun kann. Und darin liegt die Erlösung Jesu Christi, dass er uns einlädt in ein Verhältnis. In ein Verhältnis der Freundschaft. Und in dieser Freundschaft uns in eine wachsende Beziehung hineinnimmt, in der das handlungsfähige Ich wachsen und reifen soll zu einem reifen und einsichtigen Gehorsam. Die Freude ist der Lohn. Amen. Jesus Christus, wir möchten uns freuen können. Freuen am Leben, an uns selbst, an den anderen. Freuen über das Dasein. Und wir danken dir für alle lichten Augenblicke, in denen diese Freude unser Leben erhellt und erstrahlt, uns leicht und froh macht. Und wir suchen nach Wegen in Zeiten und Situationen, in denen die Last der Verantwortungen, des Müssen, des Alltags, die Ansprüche von anderen und von uns selbst uns bedrängen und bedrücken und uns die Freude am Leben zurückdrängen bis zum Verschwinden. Du bist gekommen und wir verehren dich und beten dich an als unseren Erlöser. Wir glauben, dass du uns lösen kannst aus den Gebundenheiten, aus der Unreife unserer Lebenseinstellungen, aus der Angst vor dem Verlust des Lebens und uns zu der Freiheit der Hingabe führen kannst. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir von anderen Menschen einen Gehorsam verlangen, in unrechtmäßiger Weise, wo wir uns selber aus Trägheit und Schwäche anpassen, statt uns auseinanderzusetzen. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir die Angst in unserem Leben vor Strafe dominieren lassen und andere einschüchtern, mit Drohung vor Strafe und Angst verursachen. Wir beten darum, dass es uns in wachsendem Maße gelingt und geschenkt wird, in der Gemeinschaft und Freundschaft, die du uns anbietest, zu reifen, Vertrauen zu gewinnen, Klarheit zu gewinnen und Einsicht in das Geheimnis, dass Gott Liebe ist und dass du uns offenbar gemacht hast. Wir wollen lernen, was das heißt für unser tägliches Dasein, in der Familie, im Verhältnis zu uns selbst, in der Gemeinde, dort, wo unser Alltag in der beruflichen Verantwortung uns fordert. Hilf uns, die kleinen Freuden zu entdecken, die du uns bereitest, wo wir begreifen, was Liebe heißt. Und lass uns daran Mut und Vertrauen gewinnen, dass wir auch andere dazu ermutigen können, aus tiefer Überzeugung, weil wir bei dir das Geheimnis des Liebens erfahren. Amen.